Hallo, es ist Sonntag, es ist wieder soweit. Wir sind hier das Ärztepaar Ronak und Puja und heute wollten wir über das Thema die Interaktion zwischen Anästhesie und Chirurgie berichten, da ja ich in der Chirurgie tätig bin und Ronak ja in der Anästhesie und daher dachten wir, dass das eigentlich ein ganz spannendes Thema sein kann und auch dass wir dann auch viele interessante Sachen rüberbringen.
Ja, hi, hier ist Honag. Also ich finde gerade, das ist deswegen so wichtig, weil es entstehen, finde ich, ganz viele Missverständnisse zwischen Anästhesie und Chirurgie. Und wenn man halt zu Hause, also wir haben so einen Vorteil, dass wir dann zu Hause darüber reden und dann kann immer Puja darüber erzählen, wie er das aus seiner Sicht aber in dem Moment auffasst, bestimmte Fragen oder Abläufe. Und genauso umgekehrt kann ich dann immer berichten, wie das für uns rüberkommt. Und das Gute daran ist, dass, oder also vom Feedback höre ich immer ganz oft, dass Puja ganz geduldig ist und die Anästhesie immer versteht. Und ich höre auch immer ziemlich oft, dass ich die Chirurgen halt immer gut verstehe. Und manchmal kriege ich auch Sprüche, aber du bist ja ganz anders als die anderen und etc. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, weil wir viel zu Hause darüber reden und versuchen einfach die andere Seite zu verstehen. Ich fange jetzt zum Beispiel mit banalen Sachen erstmal an und dann können wir ja drauf aufbauen, oder? Also zum Beispiel die erste typische Frage ist immer, von unserer Seite ist immer super schwierig. Wir wollen ja im Endeffekt eine perfekte Anästhesie intraoperativ durchführen. Und das kann man im Endeffekt nur mit Zusammenarbeit der Chirurgen. Das fängt zum Beispiel an bei Operationen, wo man halt Opiate, Relaxanz, Propofol ja sowieso halt einsetzt. Und wenn man die Chirurgen dann fragt oder übers Tuch guckt, weil irgendwann mal weiß man ja schon, wenn man x-tausend Mal die Operation gesehen hat, weiß man ganz genau, wie lange das noch dauert. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja unterschiedliche Chirurgen, die unterschiedlich schnell oder langsam operieren. Und wenn wir dann mal halt übers Tuch gucken, dann fühlen sich immer die Chirurgen unter Druck gesetzt oder sind total genervt, wenn wir immer ankommen und fragen, wie lange dauert denn die OP noch? Im Endeffekt ist es von unserer Seite aus super egal, ob diese OP 5 Stunden da dauert oder 2 Stunden dauert, weil meine Zeit, ich habe keine Stationsarbeit durchzuführen, ich muss nichts anderes machen und es ist halt blöd für den Ablauf, dass die anderen Patienten warten, aber es ändert nichts an meiner Schicht, sondern ich möchte einfach wissen, wie ich meine Medikamente steuern muss, ob ich jetzt quasi nochmal den Patienten relaxieren kann oder muss, damit der Chirurg besser halt operieren kann. Und ob die Opiate halt reichen oder ob mein Patient gleich Schmerzen hat, weil ich denke, das ist aus und also es ist gleich vorbei, die OP, und es ist doch nicht vorbei. Und da finde ich immer halt ziemlich wichtig, dass man zusammenspielt. Und es ist auch irgendwann mal eingeführt worden, dass man halt im Team Timeout halt ungefähr halt angibt, Schnitt Nachzeit dauert 1,5 Stunden. Und ich persönlich sage immer, den Chirurgen könnt ihr dann zeitnah, gerade bei kurzen OPs, berichten, dass ihr zu Ende, also dass ihr dann gleich zu Ende seid, weil der Chirurg will ja seinen nächsten Patienten sofort wieder operieren und ihr seid ja auch genervt, wenn es dann doch länger dauert und wenn der Patient nicht aufsteht. Aber ich finde, das sind so Punkte, wo man echt gut das beheben kann, wenn man mehr miteinander redet und die andere Seite einfach versteht. Also kein Anästhesist möchte die andere Seite nerven.
Das weiß ich
Ja,
nicht.
doch.
Ob die andere
Und wenn,
Seite.
dann liegt es an euch.
Ich glaube schon, dass ihr manchmal uns ärgern wollt. Nein, also ich glaube, hast du recht, da gebe ich dir recht. Aber das Problem ist bei einigen, nicht bei allen. Einmal vorab ist es so, dass man ja sagen muss, dass die Chirurgie sich ja geändert hat. Sowohl als auch, dass die Anästhesie als Fach ja im Vergleich zur Chirurgie ein junges Fach ist. Und früher, ganz früher, haben ja die Chirurgen es gab nur einen Chirurg, der alles operiert hat. Es gab jetzt nicht diese Spezialisierung von Neurochirurgen bis zu Knochenchirurgen und dazwischen Herz- und Thoraxchirurgen. Und die haben auch sogar die Narkose gemacht. Die Qualität lassen wir jetzt beiseite, weil war ja gar nicht qualitativ vergleichbar, was die Medizin jetzt heute dann bringt. Aber, und das Problem vieler Anästhesisten, glaube ich, ist ja auch, dass sie manchmal das Gefühl haben, dass sie unsere Dienstleister sind, also von den Chirurgen. Und das Problem der Chirurgen, meiner Kollegen, ist, dass sie das eventuell auch so vermitteln. Und da fängt das schon an. Also glaube ich, dieses Gefühl haben und dieses Vermitteln. Und was ja eigentlich nicht richtig ist, weil sowohl ihr braucht uns als auch wir brauchen euch, weil sonst kann man halt die Operation nicht durchführen. Ich glaube, das ist A, ein Problem. B, aus chirurgischer Sicht, was du sagst, ist völlig richtig. Aber es gibt auch die andere Seite, wo man zum Beispiel, wenn ich noch nicht mal angefangen habe zu operieren, der Patient, ich habe noch nicht mal abgewaschen, dann fängt der Patient an schon zu pressen. Ja, oder du hast, es steht auf dem OP, es ist völlig klar, dass zum Beispiel eine Lungenlappenentfernung dauert 4 Stunden, trägt man das ein, plus minus, ja. Und nach 15 Minuten fängt er an zu pressen. Und das sind so Sachen, wo man dann sagt, okay, warum presst bei dem Anästhesisten oder der Anästhesisten, gibt's das nicht? Und bei dem anderen bist du jede 15 Minuten dabei, das zu sagen, immer, okay, der Patient presst. Es ist manchmal auch so, dass natürlich patientabhängig ist und das muss man auch bedenken, klar.
Oder junge Anästhesisten, ne? Ich meine, die müssen ja auch erstmal lernen zu wissen, wann die halt die Medikamente einsetzen. Ne? Wenn du, das ist genauso wie beim Autofahren. Irgendwann mal spürst du diesen Gangwechsel nicht mehr. Und das ist immer in der Anästhesie genauso. Irgendwann mal hast du die Routine und weißt ganz genau, okay, jetzt muss ich quasi relaxieren, Opiate geben und. Aber, wie du sagst, und manchmal ist es wirklich so, dass der eine Anästhesist oder Anästhesistin immer wieder diese Patienten abbekommt. Es gibt unterschiedliche Patienten, die wirklich das anders abbauen. Ich kann ein perfektes Beispiel geben im alten Haus. Das sind die Patienten, die eine Geschlechtsumwandlung, also nicht Geschlecht, also die haben Maste, also Brüste raus und Gebärmutter raus, dann wurden dann von Frau zu Mann. Und bei denen, durch die Hormone, durch das Testosteron, was sie vorher genommen haben, da konntest du das vergessen, vor allem mit Rocuronium. Ne, weil die Leber halt quasi, das ist das Relaxanz, ja, ne? Okay. Genau, das ist das Relaxanz. Die Leber hat das, und bei einigen, die wurden nicht mehr wach, bei den anderen, die haben nur gepresst, alle 10 Minuten, und du hast immer gesagt, ich schwöre es, ich habe gegeben. Und der Gynäkologe, der denkt so, nee, verarsch mich nicht, du hast gar nichts gegeben, wieso presst er denn? Und zum Schluss wurden sie nicht wach. Also, es gibt diese Patienten auch wirklich. Mhm. Aber nichtsdestotrotz hast du ja recht, ne? Aber ich finde, das ist kein Anästhesist, glaub es mir, wenn der Patient presst, kein Anästhesist sagt, yes, habe ich gut gemacht. Die fühlen sich auch dabei auch scheiße jetzt, ne?
Oder die Spritzwasser.
Ne? Ja, genau, ne? Das machen wir nur bei dir. Also, ich hab's nur bei dir gemacht. aber ansonsten ist es kein, sag ich mal, gewollte Sache. Oder bist du damit durch? Sollen wir zum anderen Punkt oder wolltest du dazu noch irgendwas sagen?
Weiß ich nicht.
Weißt du nicht. Dann übernehme ich wie immer. Nein. Ein anderer Punkt ist, was ganz wichtig ist, das sind jetzt so Kleinigkeiten gewesen, so schwierige Operationen. Ich finde immer, desto schwieriger die Operation und riskanter die Operation von eurer Seite aus ist, desto schwieriger ist es auch von uns am Kopfende. Ne? Also manchmal ist es so, desto langweiliger die OP ist, sitzen wir da und machen und man müssen nicht viel machen, außer halt überwachen, aufpassen und zeitig die Narkose runterfahren. Jetzt kommt es aber zu einer Operation, da kommt es zu Blutung. Und ich sage extra Blutung, es gibt 1000 andere Sachen, aber bei einer Blutung, da müssen wir beide, finde ich, so eng zusammenarbeiten, damit wir das Problem zusammen beheben. Und warum zusammen? Ich kann 2 extreme Beispiele nennen. Das eine Beispiel ist, der Chirurg operiert und wir hatten eine aktive Blutung, wo wir nicht wussten, wo das kommt, herkommt. Und der ist mit dem HB quasi, das war im Darmbereich, der ist mit dem HB, das heißt mit dem mit seinem Blut- und Rotkörperchen, was da ungefähr so 12 bis 14, je nachdem Frau bist oder Mann, oder 15, je nachdem, ob du Frau oder Mann bist, der ist ins OP reingegangen mit 8 und war am Blut noch. Ne? Also das war halt schon ganz viele Punkte verloren. Und ich fand diese OP so toll, obwohl es wirklich ein junger Patient, ein junger Mann, der war Anfang 50 gewesen und hatte Kinder und voll im Leben dabei. Und der Operateur, Der hat operiert und hat wirklich sekundenweise mir Infos halt im OP-Saal. Also wir waren da halt damals, ich, mein Oberarzt, und dann waren einige halt im Saal drin gewesen, weil jede Hand musste halt funktionieren. Oh. Die einen waren dabei, Blut zu geben, die anderen, also von weiß bis rote Blutkörperchen, alles Mögliche mussten ja halt rein, um für viele Faktoren quasi halt, damit viele Faktoren zusammenspielen. Und der Operateur war dabei, hat mit uns geredet. Der hat dann gesagt, ich weiß nicht, ich finde die Blutung nicht, ich weiß nicht, ich bin jetzt da in dem Bereich, oben ist abgedeckt, oben ist es nicht. Also richtig laut mit uns. Und dann, als er es gefunden hat, hat er gesagt, so, Blutung steht. Weil in dem Moment, wo die Blutung steht und er das Problem gefunden hat und seinen Finger erstmal raufpacken kann, dann weiß ich, perfekt, also das, was ich jetzt gebe, so kann ich ausrechnen, ungefähr wie viel ich noch brauche, und nicht, ich kipp rein und irgendwo kommt's raus und wann hat das ein Ende. Mhm. Wenn dieser Operateur mit uns nicht geredet hätte, dann hätte ich noch mehr Stress, oder wir im Team auf der anderen Seite, erstmal uns drum zu kümmern, den Patienten zu stabilisieren. Der brauchte ja viele, viele Medikamente, damit sein Herzkreislauf funktioniert. Und zweitens stresst mich das, weil ich immer sage, rede mit mir, sag, wo bist du, was machst du? Weil viele Operateure so sind, dass die voll fokussiert sind in das, was die sind. Weil, aber du siehst das, ich bin auf der anderen Seite, ich sehe nicht, was du da machst, rede. Und ich finde, das wünsche ich mir von jedem Operateur, wenn irgendwelche Komplikationen entstehen, dass er nicht das Gefühl hat, und davon gibt es leider auch einige, ich bin der King, wenn ich rette, dann bin ich es nur, und ich muss mich jetzt total konzentrieren, ist auch richtig, konzentrier dich, aber nur ich kann den Patienten retten, falsch. Mhm. Ne? Sondern wir sind, haben den Patienten so weit gebracht, dass er da ist, wo er ist, sei es Narkose, Bauch auf etc. Und wir zusammen können den Patienten wieder dahin zurückbringen, wo er überhaupt angefangen hat.
Das finde ich auch. Also diese Zusammenarbeit ist echt wichtig, und auch die Kommunikation ist, wie du schon sagst, bei diesen schwierigen Operationen, aber sei es Blutung, ist ja ein Extremfall, aber auch zum Beispiel, gerade wenn du Darmgeschichten erzählst, ist es ja gerade auch bei Darmeingriffen, wo man dann die beiden Darmenden dann auch zusammenführt, oder Anastomosen nennt man das ja, oder halt bei Bauchspeicheldrüse, gerade auch da ist es wichtig, dass man miteinander kommuniziert, sei es auch, dass sie halt nicht so viel Infusion kriegen, oder so vorab, ne, ist es ja auch so.
Das ist auch wieder ein Thema für sich.
Deswegen, es ist aber wichtig für die Anastomose, dass die Patienten trocken reinkommen in OP und ihr Infusion machen geben muss, weil die dann nichts ausscheiden oder mit dem Blutdruck einsacken, ist auch richtig. Das ist ein anderes Thema.
Genau,
es ist ein anderes Thema. Aber genau, die Kommunikation ist wichtig. Gerade in der Lungenchirurgie zum Beispiel ist es ja so, dass ich ja auch Patienten am, also die sind ja dann nicht intubiert bei diese
beatmet
sind nicht beatmet, haben nur lokal Betäubungsmittel, und dementsprechend werden sie ja dann an bestimmten Eingriffen von mir operiert. Und gerade da ist es echt auch wichtig, auch bei leichten Eingriffen, dass man miteinander leichten Eingriffen, keine schweren Eingriffen, sondern leichten Eingriffen, dass man miteinander kommuniziert, weil die Patienten super schnell dann auch dekompensieren können. Und da ist die Kommunikation auch sehr wichtig zwischen. Ja. Es ist eigentlich bei allen Operationen wichtig, sei es auch bei einer halben Stunde Eingriff, gerade weil du, was du am Anfang gesagt hast,
genau,
ist es auch wichtig zu kommunizieren, wann ich fertig bin, wann ich beginne, damit du dem nächsten Patienten bestellst und dann auch nicht so viel Medikamente gibst, dass er dann eine Stunde länger schläft, nicht? Und ich glaube, das sind halt diese Anhaltspunkte im OP. Und wir haben ja noch einen Anhaltspunkt zwischen der Anästhesie und der Chirurgie, ist ja die Intensivstation.
Mhm.
Es ist ja so, dass in vielen Krankenhäusern die chirurgische Intensivstation von der anästhesiologischen Seite geführt wird. Es gibt wenig Krankenhäuser, wo die Chirurgie auch seine eigenen Patienten dann betreut. Und außer, glaube ich, universitäre Krankenhäuser.
Ja. Ich glaube sogar da nicht.
Doch, es gibt da, ich glaube, ja, okay, ich glaube, ich weiß ja nicht. Aber so, aber die meisten, so 90% sind von anästhesiologisch geführt. Oder in, wo ich zum Beispiel angefangen habe zu arbeiten, das war Ausnahme im Krankenhaus, da hat die internistische Abteilung auch die Patienten betreut. So, und da hat man auch sehr enge Zusammenarbeit. Und klappt meistens auch sehr gut, aber da gibt es auch manchmal Schwierigkeiten bezüglich auch viel der Kommunikation. Und ich habe auch manchmal den Eindruck, dass man bezüglich zum Beispiel Tumorpatienten, die man dann operiert, die dann mit Komplikationen auf Intensivstationen kommen und ein bisschen längeren Aufenthalt haben. Und da gibt es manchmal so Diskrepanzen. Und genau, vielleicht kannst du mal was dazu sagen und dann.
Ich finde, ja, also ich finde, auf dem Punkt, wo du gerne hin möchtest, und ich glaube, ich kann es schon erahnen, wohin du, worüber du gleich sprechen möchtest. Deswegen baue ich schon mal drauf an. Falls ich falsch liege, dann musst du es nochmal von vorne erwähnen. Auf der Intensivstation ist es so, also ich sag mal von unserer Seite aus, dass wir halt mitbekommen, wir sehen den Patienten als Ganzes. Was meine ich damit? Ich meine damit, ich sehe den Patienten, angenommen, das ist jetzt ein Patient, der wurde an der Lunge operiert. Und ich sehe den nicht als Patient, das ist mein Patient, den habe ich operiert an der Lunge. Und da ist sein Problem gewesen, Tumor raus, Problem gelöst, ja. Aber ich sehe den Patienten als Ganzes. Das bedeutet, auf der Intensivstation ist ja nicht nur die Lunge dann wichtig, weil du die Lunge operiert hast, sondern die Ausscheidung ist wichtig. Das heißt, die Nierenwerte sind wichtig, die Entzündungswerte sind wichtig. Was da, also Entzündungswerte spielt bei euch auch wieder eine Rolle. Aber sein Herz-Kreislauf ist wichtig. Und für mich kommt es nicht, also nicht immer, aber manchmal ist es halt so auch operateurabhängig. Dass er seinen Fokus sieht und sagt, oh, Tumor draußen, perfekt, denen geht's doch gut. Wo man denkt, siehst du das Komplettpaket nicht? Diese Patientin, okay, sein Tumor oder ihr Tumor ist raus, aber die Niere ist Schrott. Sie scheidet nicht aus. Sie ist jetzt an der Künstler, also an der Maschine, wo halt die ganzen Nieren, genau, die Niere wird halt ersetzt und Herz-Kreislauf für, na, das kriegen wir noch hin. Nee, also die Entzündungswerte steigen, ja, aber also das ist ja postoperativ bis in Entzündungssteuerung. Also wir haben nicht nur ich, also sogar auch mal meine Kollegen oder anästhesiologische Kollegen haben immer ein Problem damit, dass ihr halt so extrem Tunnelblick habt, und das ist so nervig, finde ich, also ihr nicht alle, ne, sondern wie gesagt operateurabhängig, und das ist so nervig von unserer Seite aus, und da möchte man manchmal halt sagen, warte mal, ich mach mal kurz deine Klappscheune mal auf, so, du sollst jetzt nicht diesen Tunnelblick sehen, dein Tumor ist draußen, hast du ganz toll gemacht, bravo, ne, aber guck doch mal ein bisschen nach links, rechts, dieser Patient, du, wir können dir nicht weiterhelfen, der ist immer noch intubiert, der ist immer noch Kreislauf total instabil, also wie viel Wochen wollt ihr denn da noch ihm geben? Und ich glaube, das hat wieder was damit zu tun. Das gebe ich dir, was die Verbindung angeht.
Genau das. Das ist.
Du wolltest doch darauf.
Ja, darauf wollte ich hinaus. Und ich glaube, da hast du recht, dass man halt manchmal sich wirklich nur fokussiert auf eine Sache gerade und sagt, ja, okay, da ist ja alles gut, aber man halt die anderen Sachen nicht sieht, nicht? Das Problem, finde ich, aber ist, dass von zum Beispiel anästhesiologischen Seite auch viel. Wir haben also man muss ja das Alter der Patienten, die man operiert, ist ja eigentlich, operiert man ja keine jungen, gesunden Leute mehr.
Das ist in der Lunge, meinst du?
Na, allgemein. So die onkologische Operation, die Onkologie, das heißt Krebspatienten, die man operiert, sind ja selten junge Patienten. Das sind ja alles leider kranke Patienten, so mit, und da beginnt das Problem schon. So. Und es ist noch in vielen Köpfen vieler Mediziner noch so, alt, krank, Krebs kann nicht geheilt werden. So. Es hat ja Jahre gedauert, auch mit den neuen ganzen OP-Techniken, aber auch mit den ganzen Medikamenten, sei es Chemotherapie, dass man sogar einen nicht heilenden Krebspatienten durch die Medizin, die man es anbieten kann, über mehrere Jahre am Leben halten kann. Und er an Lebensqualität noch hat, so, trotz der Nichtheilung, so. Und ist das Problem, wenn man zum Beispiel einen Patienten auf der Intensivstation betreut mit Komplikationen, ist es, höre ich ja häufig, ja, aber der ist doch palliativ. Wollen wir dann jetzt mal nicht abbrechen, so? Und dann denke ich manchmal, dass es zu früh manchmal ist, weißt du, das ist so jetzt nicht, nach 3 Monaten liegt auf auf Station und ist künstlich beatmet und wir laufen eigentlich, wie du so sagst, hinterher, dann ist es verständlich. Aber nicht nach dem zweiten Tag, nach der Komplikation, wenn er auf der Intensiv ist und machen noch Endeffekt noch was machen kann. So. Und ich finde, das ist ein Problem. Es ist zu früh immer dieses Palliative, lass mal aufhören, so habe ich den Eindruck. Und zweitens ist das Problem, das habe ich nie auch selber erfahren, als ich dann Oberarzt wurde und selber dann Patienten, schwierige Patienten operiert habe. Betreust du die ja schon, kennst du die ja, bevor du sie überhaupt operierst, weil du die ja betreust. Dann musst du das Gespräch mit denen erstmal haben. So. Und das heißt, du hast automatisch eine Beziehung mit dem Patienten. So. Bist du ein empathischer Arzt, hast du noch mehr Beziehung. So, ob das jetzt richtig oder falsch ist, ist wiederum eine andere Sache, aber du baust eine Beziehung auf. Und dann ist es so, operierst du den dann, je nach Schwere der Operation, entweder eine halbe Stunde oder 5 Stunden. Ist das dann noch mit intraoperativen Komplikationen verbunden, wo du den Patienten, wie du so vorhin gesagt hast, noch gerettet hast, dann hast du eine noch krassere Bindung zu ihm. Hast du dann 5 Stunden dir Mühe gegeben und dann kommst du auf Intensivstation und nach 2 Tagen kommt der eine, der ihn noch nicht mal gesehen hat vielleicht und sagt, das ist doch palliativ, wollen wir dann nicht. Verstehst du? Und das ist, aber das ist das Problem, was ich sage, du musst die andere Perspektive sehen. Und dann ist es so, es ist noch nicht zu Ende, du musst noch ein bisschen kämpfen um den Patienten. Und wenn es dann wirklich so ist, wie du sagst, die Leber steigt aus als Funktion, die Niere steigt aus und der Patient ist dann zum Beispiel voll metastasiert, dann ist es eine andere Sache. Aber wenn du ihn dann in der Heilung sozusagen operiert hast und er jetzt eine Komplikation hat, habe ich den Eindruck, dass es manchmal zu früh von eurer Seite immer auf diese Schiene geschoben wird. Und auf der anderen Seite haben wir eine andere Beziehung zu dem Patienten. Und deswegen will man mehr kämpfen.
Da muss ich sofort drauf eingreifen, weil es geht voll, ich finde, das vermittelt total ein falsches Bild und das ist es gar nicht. Also erstens finde ich, ich habe bis jetzt noch nie in der Anästhesie, also heißt ja nicht, dass es die nicht gibt, Kollegen gesehen, die einfach so sagen, ach, lass abbrechen. Derjenige, der auf der Intensivstation arbeitet und die Leitung hat, ich rede nicht von den Assistenzärzten, die da sind, ne, der die Leitung hat, das ist ein erfahrener Anästhesist, das ist kein Anästhesist, der gerade für eine Woche angefangen hat zu arbeiten vor eine Woche, warte mal ganz kurz, oder vor Monaten Facharzt wurde, sondern der ist super erfahren und er hat schon richtig viele Patienten gesehen, gekommen und gegangen sind. Das heißt, er hat so viel auf dem Buckel und dann kommt der frische Oberarzt, der gerade mal seinen ersten Patienten, ich versuche das so banal auszusprechen, der seinen ersten Patienten operiert hat, glücklich ist und bringt den Patienten und sagt, okay, und du sagst alt, das heißt, wir reden von 85, manchmal sind sie 85, manchmal sind sie, genau, aber die sind ja halt, also ich habe noch nie gesehen, dass jemand nach 1-2 Tagen Komplikation beim 70-Jährigen gesagt hat, lass uns aufhören. Meistens ist es so, dass die Erfahrung gezeigt hat, dass diese Patienten die Komplikation mit sich tragen und wo langsam die Entzündung nicht in Richtung gut gehen, sondern eher in Richtung schlecht gehen, dass man sich wenigstens Gedanken machen muss. Vielleicht sprechen sie das falsch aus, aber dass man euch einmal abschubst und Gedanken macht. So, wo fahren wir denn jetzt hin? Also, wo wollen wir denn hin zusammenfahren? Unser Ziel bei, wenn wir jetzt schon nach dem 3., 4. Tag so viele Komplikationen haben, so, wo fahren wir denn hin? So, ne? Ja. Und das ist nur dieses Aufmerksam machen, finde ich. Also, ich habe bis jetzt, wie gesagt.
Okay, du hast, das nicht erlebt, dann muss ich sagen, ist es gut, dass du es nicht erlebt hast. Ich habe es häufiger erlebt, auch bei unterschiedlichen Krankenhäusern nicht. Und das war nicht selten, aber auch nicht häufig. Ne? Das war jetzt nicht so, dass ich wollte das jetzt nicht verallgemeinern, sondern es gibt auch diese Fälle. Also diese Perspektive gibt es. Und jetzt bin ich voll aus dem Faden, weil du mir das nicht gleich gegeben hast.
Gib mal her, dann sagen. Und man muss auch für die Laien sagen, wenn solche Entscheidungen getroffen werden, nicht der Anästhesist, nicht der Chirurg entscheidet im Endeffekt, sondern man entscheidet immer im Team. Und dieses Team besteht halt aus mehreren Leuten. Und also keine Einzelperson fällt diese Entscheidung, wie weit oder was man da genau macht. Also welchen Weg man gehen soll, ob man es einstellen soll oder man weitermachen soll. Das ist eine Entscheidung, die wirklich im großen Team besprochen wird.
Genau, das wird ja dann zwischen den Anästhesisten, dann den Chirurgen, den behandelnden Chirurgen und natürlich auch den Angehörigen und den gesetzlichen Vertreter dann auch besprochen. Klar, das ist selbstverständlich absolut richtig. Aber es ist dann, wenn du sagst, die drücken sich dann falsch aus, dann ist es wieder, hängen wir wieder an der Kommunikation. Genau. Ja, das ist die Art und Weise und die Kommunikation. Ich habe ja vielleicht nicht gesagt, also ich sage ja, wir haben aber eine andere Beziehung zu dem, weil du ja mit dem Patienten was anderes ja durchgemacht hast bis dato. Ja, und dann hast du ja auch noch die Verwandten eventuell gesehen und seine kurze soziale Umfeld, Lebensgeschichte hast du ja dann auch mitgekriegt. Dementsprechend hat der Chirurg eine andere Beziehung zu seinen Patienten als der Intensivarzt, der einen Patienten ja meistens dann auch beatmet, dann ne, wenn die dann so Komplikationen haben, ist er beatmet, nicht?
Ja.
Und da ist eine andere Beziehung, egal. Dieses
neutral sein ja vielleicht besser ohne dieses, also deswegen sagt man ja, man soll ja im Endeffekt nicht Familienangehörige operieren oder in Narkose legen, weil man hat halt diese Verbindung oder diese Bindung zu den Patienten. Und deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, das mal so 3 Schritte nach hinten zu gehen und das Ganze so von Weitem zu betrachten und sagen, okay, was ist gut für dich? Es geht nicht, was ist gut für mein Herzen, weil ich eine Bindung aufgebaut habe und ich fühle mich schlecht und es bezieht sich, aber es geht nicht um mich, sondern es geht um den Patienten. Weißt du, was ich meine? Und dementsprechend ist es manchmal ganz gut, da ein bisschen richtig Abstand zu halten.
Ja, völlig richtig. Und aber zum Beispiel bezüglich Lunge, ne? Lungenonkologie, ist es, als ich auch damals in die Lungenchirurgie gegangen bin, war es für mich sogar auch am Anfang sehr komplex, die onkologische Chirurgie, auch die Entscheidung, jemanden zu operieren. So, und das Problem ist ja auch, dass auf der Intensivstation viele Leute ja von der onkologischen Therapie ja wenig Ahnung haben. Und für die ist es dann frei, warum wird der denn jetzt operiert? Warum wird das denn jetzt operiert? Und ich glaube, da ist es unsere Aufgabe, der Chirurgenaufgabe, auch dieses Wissen jetzt nicht zu 100% den Leuten die Kollegen weiterzugeben, aber dass sie ein Verständnis dafür haben, warum man solche Patienten trotzdem operiert und den Patienten helfen möchte.
Ja.
Und ich glaube, das wäre auch ein wichtiges Thema oder beziehungsweise ein Angriff oder ein Weg, diese Art...
Weil diese Frage hast du dir ja auch vorher gestellt, bevor du in die Lungen...
Warum operieren wir den jetzt? Verstehe ich nicht, warum? Und als Chirurg, ja? Und ich glaube, du musst halt auch jetzt nicht bezüglich nur Lunge, es gibt ja auch andere Erkrankungen, Disziplinen. Und wenn wir Chirurgen den anderen Fachabteilungen das dann vermitteln können, glaube ich, löst man auch viele Arten von Problemen. Und die Kommunikation ist wirklich ein wichtiges Problem.
Ja.
Also wichtiger Punkt, dass man das wirklich darauf achtet.
Ja, ja. Ich muss mir das jetzt nicht geben, weil ich...
Ich kann das reden.
Nee. Nö. Nee.
Nein, ich kann weiter.
Ja, mach mal. Ich weiß jetzt, ich bin jetzt voll vertieft in das, was du gesagt hast.
Weil das gut war, ne?
Sehr gut. Du hast richtig gut gemacht.
Ich auf den Punkt gebracht habe ich das.
Sowas von ja. Toll. Ich bin stolz auf dich.
Mhm. Und ich finde, eigentlich macht das ja wirklich auch dieses interdisziplinäre Arbeit, macht ja eigentlich echt Spaß. So. Und auch wenn die Kommunikation stimmt, macht es noch mehr Spaß. Und manchmal ist es so halt, dass man sich ein bisschen anzeckt. Das gibt's auch manchmal. Auf der anderen Seite gibt's das ja auch. Das gehört ja auch dazu. Und im Endeffekt muss man immer achtsam sein und sich bewusst werden, dass es um den Patienten wohl geht und dass man als Team zusammenarbeiten sollte, um dem Patienten das bestmögliche Outcome zu geben. Und daher ist es, glaube ich, müssten wir jede Abteilung an seiner Kommunikation mit den anderen arbeiten und unser Wissen einfach, glaube ich, den anderen weitervermitteln, damit es dann besser funktioniert.
Ja, Genau, das finde ich auch. Ich finde es auch super wichtig, dass, wie du es gesagt hast, dass es im Endeffekt geht es nicht um mich, ne? Und ich finde, das ist immer so, bei den Chirurgen finde ich immer,
wir
das
sind Narzissten
ist immer so.
Alle.
Genau, danke. Das wollte ich eigentlich umschreiben, weil alle, ihr seid nicht alle Narzissten, aber ich finde, manchmal habe ich das Gefühl, oh, ich habe gut operiert. Ich habe, ne, und dann vergisst man, ey, nee, dem Patient geht's gut und dem Patient, der hat das echt, ich habe ihnen halt weitergeholfen und dann kommen wir ins Spiel und sagen, richtig, es geht um den Patienten, es geht nicht um dich als Operateur, ich weiß, du bist der King. Nein, Scherz, aber es ist wirklich wichtig, dass man wirklich nicht vergisst, worum geht es dir eigentlich, weil man sieht Tag und täglich, und es ist aber im Endeffekt nichts Normales, man sieht Tag und täglich jemand so, ne, also der Gedärme, Lunge etc., auch aber Knochen, alles Mögliche, und im Endeffekt ist da ein Mensch, der halt da auf dem Tisch liegt, und es geht auch wirklich nur um diesen einen Menschen in dem Moment, wenn man halt im Saal ist, und man müsste halt diesen Menschen auch Respekt zeigen, das meinte ich halt damit im Endeffekt, dass man halt sagt, wollte, also wie will der Patient das überhaupt danach, ne, wenn eine Komplikation auf Intensivstation geht, möchte ich das gerne, ne? Und deswegen finde ich dieses Reden miteinander so wichtig. Und vielleicht wünsche ich mir ein bisschen, dass man so dieses Emotionale, aber ich kann es vollkommen verstehen, dass man da mehr Bindung hat. Das ist ja menschlich. Wir Menschen bestehen halt ja aus Empathie und auf Beziehung aufbauen. Also ohne würde es ja gar nicht gehen. Aber ich wünsche mir, dass man lernt, dass man da ein bisschen halt Abstand hält. Und was mich auch total manchmal stört, ist, wenn man halt Visiten gerade auf Intensivstationen macht und dann kommt der Chirurg und sagt, ja, und weitergeht. Wo ich denke so, ich bin noch nie mal fertig mit der Übergabe. Ich wollte ja, ne? Warte mal. Nee, ich möchte, nein, ich meine nicht dich, ne? Ja, sondern, wie sieht mein OP-Bereich aus? Blutet es? Nein, blutet nicht. Also perfekt. Nein, aber ich wollte eigentlich noch sagen, das und das und das und das sieht gerade schlecht aus. Das wünsche ich mir einfach, dass man diesen Tunnelblick weglässt, dass man dieses Emotionale bisschen weglässt. Es ist wirklich super wichtig, um klar zu denken. Absolut. Und klare Entscheidungen zu treffen und keine emotionalen. Und verdammt, es geht nicht um euch, ne? So scheiße, ich habe den operiert, oh, ich habe versagt, jetzt ist der Patient gestorben. Nein, es geht um diesen Patienten. Und wenn er das Recht darauf hat, heute zu sterben statt morgen, dann soll er das bitte tun. Und wir wollen ihn nicht mit Zwang halten und quasi halt Leid zufügen. Das wollte ich halt sagen. Jetzt darfst du auch zwei.
Das hast du gut gesagt, finde ich. Sehr gut. Aber
es
gibt wenig Chirurgen, die ja sagen. Nein, aber okay, gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite gibt es aber auch, es ist auch nervig, wenn du auf Intensivvisiten kommst. Und die haben von
du hast recht, ja.
Ja, es gibt dann, du weißt besser über den Patienten Bescheid, der noch nicht mal auf deiner Station liegt, besser, wie seine Laborwerte sind, ob er Fieber hat, ob er ausgeschieden hat. Und das ist dann auch schlecht, nicht? Also man muss halt zusammen im Team arbeiten. Das aber, was ich meinte, war nicht emotional bedacht, ne? Das ist halt, du willst halt mehr kämpfen um den Patienten, habe ich den Eindruck, dass wir... Kann auch sein, dass es dann vielleicht zu krass ist. Aber ich habe es auch häufig mitgekriegt, dass man durch dieses Kämpfen dem Patienten dann auch wirklich geholfen hat. Und C schon. Es ist dann so, wenn man stirbt und die Zeit gekommen ist, ist es gekommen. Dann kann ich nicht helfen, dann kannst du auch nicht helfen, dann kann die Maschine auch nicht helfen. So,
genau.
Jeder. Das ist vorgeschrieben, wann es soweit ist. Na gut, ich hoffe, zusammenfassend ist A, die Kommunikation zwischen den beiden Abteilungen im OP wichtig, auf der Intensivstation ist es wichtig, und B, geht um den Patienten, nicht? Das muss man wirklich sich bewusst machen, und ich glaube, das ist halt, und wir Chirurgen sollen ein bisschen von unserer Ich ein bisschen runterkommen, gebe ich dir auch recht. Und oder was fällt dir noch ein?
Nee, du hast mir in allen Punkten recht gegeben, das reicht mir.
Das
war gut. Ja,
aber du hast eben keinen Punkt, den darfst du auch, ein paar Punkte hast du mir auch recht gegeben.
Habe ich aber wieder vergessen, deswegen zählt das nicht. Nein, du hast es super gut zusammengefasst, genau. Ja. Weil im Endeffekt, desto mehr wir miteinander reden, desto besser wird die Arbeit und desto besser kommt man auch voran. Ne? Deswegen sind wir im Endeffekt da, wo wir heute auch sind, was die Medizin angeht. Und in diesem Sinne möchte ich mich heute verabschieden und heute mal anders. Ich möchte alle Frauen dieser Welt, nee, nicht alle Frauen leider, sondern alle Mütter dieser Welt, alles Gute zum Muttertag wünschen und genau, habt eure Kinder liebt, die brauchen euch und
seid für sie da.
Und das macht euch schon allen dann zu eine perfekte Mama. Auf Wiederhören.
Alles Gute nochmal zum Mamatag.
Danke.
Wünsche ich dir und alle Mütter, Mütter heißt das, ne? Müttern oder Mütter?
Mütter.
Mütter. Wünsche ich auch alles Gute zu Muttertag. Und in dem Sinne würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unser Podcast-Kanal weiterhin verfolgt und bewertet. Und natürlich für uns auch, wenn euch das natürlich gefällt, für uns Reklame macht. Und würde uns dann auch freuen, wenn ihr uns auf unser Instagram-Kanal folgt. Bis dahin oder bis nächsten Sonntag sagen wir in dem Sinne dann tschüss und lebt in jetzt. Was sagst du immer? Lebt in jetzt, ne?
Genau, lebt in jetzt, nicht in der Vergangenheit und auch nicht in der Zukunft.
Bye, bye.